eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Am 22. März 2025, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, gestern, kommen in Berlin vor dem Ostkreuz ca. 850 Neonazis zusammen zu einer Demonstration. Es ist tatsächlich nicht die erste Demonstration in der letzten Zeit in dieser Form. Bereits im Dezember gab es am gleichen Ort oder am ähnlichen Ort in Friedrichshain eine Demo organisiert von Neonazis. Und dann im Februar in Berlin-Mitte rund um den Bahnhof Friedrichstraße auch eine Neonazi-Demo mitten in Berlin. Und das ist, kann man sagen, ein neues Phänomen. Und dass das dann gestern auch noch 850 waren, finde ich schon bemerkenswert. Die ersten beiden Demos, die waren tatsächlich deutlich, deutlich schlechter besucht. Also die waren teilweise im zweistelligen Bereich. Aber jetzt eben 850 Neonazis, die in Friedrichshain, einem dezidiert linken Berliner Stadtteil, aufmarschieren. Das ist meiner Meinung nach oder wahrscheinlich unserer Meinung nach mal eine Folge wert. Und wir wollen nämlich mal gucken, wer steckt eigentlich hinter diesen Demos? Und wenn man da eben dann reinguckt, so ein kleiner Cliffhanger jetzt, dann merkt man, das Ganze hängt mit einem neuen Phänomen innerhalb dieser rechtsradikalen Szene zusammen, meiner Meinung nach, das sehr neu ist und zwar wahrscheinlich so Anfang, Mitte letzten Jahres erst entstanden ist und offensichtlich zu neuem Erfolg innerhalb dieser wirklich ganz rechts außen rechtsradikalen Neonazi-Szene führt. Und da wollen wir mal ein bisschen drauf schauen und gucken vielleicht auch mal, was TikTok damit zu tun hat. Und damit hallo Sven.
Hallo Gerrit.
Und jetzt erstmal an dich die Frage, weil du beobachtest ja, ich sag mal, seit Jahren, vielleicht ja sogar schon seit Jahrzehnten die Neonazi-Szene in Deutschland. Wie bemerkenswert ist das, dass tatsächlich 850 Neonazis wieder in Berlin, seit langer Zeit wieder in Berlin, und zwar wirklich auch im zentralen Berlin aufmarschieren?
Also ich glaube, die Zahl an sich, die ist schon relativ bemerkenswert, vor allem, weil wir es ja wirklich lange nicht mehr hatten, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja mit der AfD im Endeffekt nur noch in Anführungsstrichen eine Partei haben, die eben auch dieses rechte Milieu in ganz Deutschland sozusagen bespielt. Das heißt, das ist schon etwas, was damit reinspielt. Und die AfD eben anders als Parteien wie die NPD, heute die Heimat, die Rechte, Neue Stärke oder auch der Dritte Weg, die eben einen ganz anderen Weg geht. Also die AfD geht eben einen anderen Weg, weniger so diese klassischen Demonstrationen, wobei es das auch gab in Ostdeutschland vor allem tatsächlich, aber auch mit AfD-Kadern im Westen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber tatsächlich ist es schon eine gewisse Besonderheit, dass eben jetzt wirklich so viele Leute dahin gekommen sind, vor allem vor dem Hintergrund, dass das ja eine Demonstration war, die sich, und das ist ja auch wieder das Klassische, gegen links gerichtet hat, wenn ich das Motto noch richtig im Kopf habe.
Ja, also tatsächlich alle diese drei Demos laufen unter dem Motto, gegen Linksextremismus zu sein. Die im Februar hieß zum Beispiel für Recht und Ordnung, gegen Linksextremismus und politisch motivierte Gewalt.
Gut, ja, dann passt das ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ gut. Das ist aber, wie gesagt, das Phänomen, was wir haben. Wir haben immer wieder Aufmärsche, aber wie gesagt, oftmals so ein bisschen abseits der Großstädte. Wir haben aber im Osten dann doch schon einige Demonstrationen immer mal wieder, die aber, wie gesagt, meistens nicht mehr so die Größenordnung erreichen, wie das früher der Fall war. Wir haben quasi die klassischen Demonstrationen in Dresden wieder gehabt dieses Jahr, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen größer, als es sonst der Fall war. Aber 850 Leute in Berlin, muss man schon sagen, ist, glaube ich, eine Zahl, die lange Zeit nicht mehr erreichbar war, was, glaube ich, auch relativ lange damit zu tun hatte, dass eben, man muss es ja auch sagen, die linke Szene oder die Zivilbevölkerung es ja auch geschafft hat, diese Demonstration von Neonazis durch die Berliner Innenstadt meistens dann zu verhindern. Und eben diese Tage oder diesen Tag dann so ungemütlich wie möglich zu machen. Das hat ja lange Zeit relativ gut funktioniert, aber jetzt eben nicht mehr. Und das ist ja auch so ein bisschen das Phänomen, was dahinter steckt.
Also die konnten ungefähr 150 Meter laufen oder so. Also das muss man noch dazu sagen. Also die Demonstration an sich wurde verhindert. Allerdings ist es ja schon bemerkenswert, dass überhaupt sich öffentlich Neonazis trauen, in Berlin eine Demo anzumelden, weil damit sind ja auch Anreisewege, Abreisewege verbunden und ich glaube, lange Zeit hat man sich das vielleicht regelrecht einfach nicht getraut, weil man dachte, dass die linke und die linksradikale Szene, vor allem in Berlin, einfach zu stark ist. Und ich glaube ja auch Neonazis da drüber nachdenken, ob man das halbwegs sicher machen kann oder nicht. Und bei all diesen dreien Demos, die jetzt ja auch in der Innenstadt von Berlin passiert sind, war ja die letzte, wie gesagt, 850, die war relativ erfolgreich. Aber bei der ersten Demo, da waren es 60 Leute. Da haben sich 60 Leute vor dem Ostkreuz. Ich meine, da war wahrscheinlich das Zehnfache an Gegendemonstranten. Gestern waren auch, glaube ich, das Dreifache an Gegendemonstranten war. Bei der zweiten Demo waren es circa 150 Teilnehmer. Und diese Demos sind ja per se gar kein Erfolg, weil sie nicht marschieren dürfen oder nicht. Aber aus Sicht der Rechtsextremen, dieser Neonazis, ist, glaube ich, allein schon der Erfolg, dass es geht, in Berlin das zu machen. Die werden dann natürlich von der Polizei geschützt. Der Gegenprotest ist dann auch nicht radikal genug, sagen wir mal, dass er es schafft, das gänzlich zu verhindern. Und ich glaube, man hat sich eben genau daran gewöhnt. Das ist dann egal, ob man marschieren darf oder nicht, sondern man macht es, man meldet es an, man kann anreisen, man reist wieder ab. Und man hat halt gezeigt, wir sind jetzt wieder in Berlin und haben hier auch jetzt mal wieder unser Revier markiert und deswegen steht man da halt da und deswegen ist es einem am Ende auch relativ egal, ob man dann losläuft oder nicht. Man hat die Bilder für die sozialen Medien und dann ist das schon, feiern die das schon als Erfolg.
Das stimmt. Man muss aber so ein bisschen, um das auch nochmal einzuordnen, es gab früher, also wir erinnern uns ein bisschen zurück mit diesen Pegida-Demos und so weiter und so fort, das ist jetzt auch, muss man auch schon wieder sagen, 10 Jahre her, gab es mal so eine Auflistung mit Demo-Zahlen oder mit Teilnehmerzahlen bei Demonstrationen und so weiter und so fort. Da lag Berlin immerhin auf dem 6. Platz mit ja, knapp 15.000 Teilnehmern bei Demonstrationen, also auch nicht so wenig, das darf man nicht vergessen, dass da vor knapp 10 Jahren auch schon ein gewisses Potenzial lag, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir das mit der Hauptstadt zu tun haben und dass da dann natürlich auch immer wieder was stattfindet, wobei, glaube ich, oftmals eher auch in den Randlagen dann Demonstrationen stattgefunden haben. Ich erinnere mich immer wieder daran, dass es aber auch schon, Gott, das ist schon knapp 20 Jahre her, dass es da auch immer mal Demonstrationen sind, aber eher am Stadtrand gegeben hat. Aber das ist, wie gesagt, glaube ich, ein anderes Phänomen, denn wenn wir da jetzt mal ein bisschen genauer drauf schauen, sind bei dieser Demonstration ja Phänomene aufgetreten, die, das hast du ja schon richtig gesagt, die es, wenn man so möchte, erst seit ungefähr einem Jahr gibt. Und das heißt eben, wir haben es hier, auch wenn man das auf den Demonstrationen gesehen hat, erstmal nicht wirklich mit Parteiorganisationen oder mit Parteien zu tun, wie wir das auch von früher noch kannten, also klassischer 1. Mai, organisiert vom Dritten Weg oder von der NPD, die Parteien, die ich vorhin auch schon aufgezählt habe. Nein, was wir hier haben, ist eine Demonstration, die, das muss man auch dazu sagen, von einem ehemaligen AfD-Kommunalpolitiker angemeldet worden ist.
Ferhat Zentürk.
Angemeldet von einem ehemaligen AfD-Kommunalpolitiker. Ferhat Zentürk heißt der. Der hat auch in Essen die Demonstration angemeldet und der ist jetzt eben auch Anmelder dieser Demonstration in Berlin gewesen. Aber das Besondere ist, wenn man sich eben die Demos anguckt, also die drei, die du jetzt in Berlin genannt hast, aber auch die in Essen, das Publikum, was dort ist, ist ein relativ anderes, als es das früher war. Beziehungsweise diese Fotos von diesen Demonstrationen erinnern erschreckend an Demos von vor 10, 15, 20 Jahren. Sie sehen fast 1:1 gleich aus, nur dass das Publikum in meinen Augen ein ganzes Stück jünger ist. Also ich würde mal schätzen, so das Gros der Teilnehmer ist so zwischen 15 und 25 Jahre. Bei früheren Demonstrationen war der Altersdurchschnitt eher ein Stückchen höher. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Besondere. Du hast es ja mit TikTok auch schon angesprochen, werden wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber das Phänomen ist definitiv, dass wir es hier ja mit relativ jungen Menschen zu tun haben, die eben sich relativ positiv oder sehr stark positiv auf rechte Symboliken wieder beziehen. Wir haben die klassische Rückkehr von sogenannten Boneheads. Wir haben aber auch den klassischen Duktus von autonomen Nationalisten, von freien Strukturen, wie es sie gab und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt hier quasi wieder eine Rückbesinnung in Anführungsstrichen auf Erfolge von Gruppierungen, wie sie eben vor knapp 10, 15 Jahren mal groß waren. Beispiel dafür sind so Phänomene, wie man sie jetzt, wenn man sich das anschaut und guckt, was wird eigentlich über diese Gruppierung geschrieben, dann steht da ganz oft der Begriff aktionsorientiert oder gewaltbereit. Und das ist etwas, was eben, ja, es wird jetzt, das ist ein bisschen traurig, beziehungsweise wundert mich ein bisschen, dass das so beschrieben wird, dass das quasi ein neues Phänomen ist. Und das stimmt so leider nicht. Dieses Phänomen von aktionsorientierten Gruppen gab es immer mal wieder. Es gab erst die autonomen Nationalisten, dann gab es freie Nationalisten, dann gab es andere Gruppierungen, die in eine ähnliche Richtung gingen. Und dann gab es eben auch Gruppierungen, die sich zum Beispiel antikapitalistisches Kollektiv nannten. Antikapitalistisches Kollektiv klingt jetzt erstmal links, ist aber eine rechte Gruppe. Und wir hatten vorhin einmal kurz drüber gesprochen. Du hattest letzte Woche in der Kneipe über Blockupy in Frankfurt gesprochen. Und ich habe gesagt, tatsächlich wollte ich auch auf Blockupy in Frankfurt zu sprechen kommen. Denn dieses antikapitalistische Kollektiv ist bei diesen Blockupy-Protesten in Frankfurt mitgelaufen mit diesen ganzen Antikapitalisten von links und hat dort gemeinsam ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber auch die haben dort an den Randalen teilgenommen und haben sich eben genauso gegeben wie die linken Gruppierungen, die dort mitgemischt haben. Und dieses antikapitalistische Kollektiv ist auch davor und danach immer mal wieder aufgetreten, zum Beispiel auch in Plauen am 1. Mai bei einem Nazi-Aufmarsch. Und du hattest ja gesagt, ich habe sowas früher beobachtet. Ich war nämlich bei dieser Demonstration auch in Plauen mit dabei, habe Fotos gemacht. Und das Besondere ist, dass mir da bei dieser Demonstration das erste Mal der Arsch so richtig auf Grundeis gegangen ist, weil genau dieses antikapitalistische Kollektiv unbewacht oder unbeobachtet von der Polizei an der Stelle vorbeigekommen ist, wo ich gerade stand und eine Raucherpause gemacht hatte. Und die sind da, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, aber es waren 50 bis 100 Mann, glaube ich. Mann ist hier tatsächlich auch die richtige Bezeichnung. Alle komplett in Schwarz, in einem komplett eingekreisten Transpi-Block mit Regenschirm, mit allem Möglichen. Und die sind da in einem Duktus durchgezogen, der mich so ein bisschen an das erinnert, was wir eben auch heute sehen. Das Ganze ist danach auch relativ medial genutzt worden. In Plauen hat es dann auch noch geknallt, also es hat dann Angriffe auf die Polizei gegeben und so weiter und so fort. Journalisten sind angegriffen worden. Und all das erinnert mich tatsächlich relativ stark an das, was wir jetzt auch gerade wieder erleben. Also diese Jugendgruppierung erinnert mich sehr stark an diese autonomen Nationalisten, antikapitalistisches Kollektiv, freie Netzgruppen, wie wir sie auch vor ein paar Jahren tatsächlich schon mal gesehen haben. Nur mit dem großen Unterschied, meine Beobachtung jetzt ist, die aktuellen Gruppen sind noch mal ein ganzes Stück jünger.
Okay, fassen wir zusammen. Du bist der Meinung quasi, es ist jetzt zwar ein Phänomen, was länger nicht mehr existiert hat, aber nicht komplett Neues, was jetzt irgendwie sich wieder Bahn bricht. Und das sind im Endeffekt zumindest auf den ersten Blick etwas losere Zusammenschlüsse von Rechtsradikalen, die dann eher so eine Art aktionsorientierte Strategie fahren und weniger in Kaderstrukturen oder Parteistrukturen organisiert sind und vielleicht ja auch deswegen eine andere oder bessere Anziehungskraft hat, vielleicht ja auch vor allem für junge Menschen. Was ich auch noch spannend finde, weil du ja jetzt irgendwie da diese, ich sag mal, so eine Art Querfront-Andeutung bei Blockupy gemacht hast. Du hast ja schon über Ferhat Sentürk gesprochen, der bei alle drei Demos angemeldet hat, da von diesen jüngeren Demos in Berlin, kommt von der AfD in Aachen, hat sich dort aber mit denen überworfen, ist quasi bei der AfD nicht mehr gern gesehen, ist dann selber sehr öffentlichkeitswirksam und theatralisch aus der AfD ausgetreten, hat sich da auch körperlich mit irgendwie AfD-Mitgliedern angelegt in Aachen, hat dann auch gesagt, die hätten ja auch was gegen Muslime, also er sieht sich wohl selber, ist wohl selber Muslim. Und spannend, also wegen der Querfront, sein Begleiter, der ja quasi auch immer vorne mit dabei ist bei diesen Demos in Berlin, das ist der rechtsextreme Yannick Giese und der ist auch gestern wieder mit Kufia und Palästina-Flagge aufgetreten. Das ist auch irgendwie bemerkenswert, weil bei den Gegendemos hier in Berlin natürlich auch Leute mit Palästina-Demo und Kufia aufgetreten sind. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich würde da aber trotzdem ganz gerne mal nochmal auf Berlin gucken, weil meine Wahrnehmung ist, bevor wir mal ein bisschen gucken, wer eigentlich hinter diesem Ferhat Sentürk und seinem Yannick Giese stehen und wo denn dann diese Aktionsform, die wir ja besprochen haben, oder diese neue Phänomen, wie man das vielleicht doch ein bisschen greifbar machen kann, will ich kurz nochmal auf Berlin gucken, weil ich glaube, ob das jetzt alles zusammenhängt, also ob diese Organisationsstrukturen und die Parteien und die Organisationen, über die ich jetzt vielleicht auch rede, ob die irgendwie zusammenhängen, zusammenarbeiten, das ist oft nicht so ganz klar. Aber grundsätzlich gibt es eigentlich seit Ende 2023 so eine neue Mobilisierung in Berlin und so das Gefühl, hier passiert wieder was in der rechtsextremen Szene. Das hat vor allem angefangen eigentlich mit dem Dritten Weg, der hier viel mobilisiert hat, der vor allem in Pankow, da gehört auch zum Beispiel der Prenzlauer Berg in diesen Kreis, wo auch immer wieder Vorfälle waren mit Rechtsextremen in Berlin. Weißt du, man muss sich das vorstellen, im Prenzlauer Berg, ja, die Schwaben-grünen Lastenrad-Hochburg, da gibt es plötzlich Neonazis, die sich trauen, Jugendclubs anzugreifen, politische Gegner zu bedrohen. Dann kam es ja sogar 24 zu einer Messerstecherei wohl zwischen Linken, wo auch dann Theorien gab, ob die irgendwie zur Hammerbande und so gehören. Alles nicht so ganz klar. Und einem Aktivisten des Dritten Weg, eines berühmten Leander S. vom Dritten Weg, Berliner Dritter Weg, der dann sogar auch angegriffen wurde und der eine Stichverletzung hatte. Und die haben viel mobilisiert. Die haben zum Beispiel dann auch zu den CSDs mobilisiert hier. Das ist ja auch ein großes Thema mit vielleicht sogar einer der wichtigsten Mobilisierungspunkte von diesen neuen aktivistischen Bewegungen, CSDs in Deutschland, wo sie immer mobilisiert haben. Und dann ging es los mit diesen Demos. Da war die erste, die war im Herbst 24 noch in Marzahn. Also da hat man sich noch nicht ganz nach Berlin reingetraut, sondern hat es noch am Rand gemacht, in einem Viertel, von dem man dann auch dachte oder wusste, dass dort vielleicht eigentlich mehr Sympathien oder mehr rechte Strukturen es eh schon existiert und das im Endeffekt vielleicht auch nicht so gefährlich ist, da so eine Demo zu machen. Die war auch sehr, sehr unerfolgreich. Da waren auch sehr viel mehr Gegendemonstranten da bei dieser Demo in Marzahn. Aber dann hat man sich nicht davon abhalten lassen und hat dann gesagt, naja, jetzt machen wir quasi die nächste Demo, die machen wir dann einfach in Berlin-Mitte. Das waren jetzt nicht 1:1 deckungsgleich dieselben Anmelder, aber es gibt dann schon Überschneidungen und eine Überschneidung, die wohl bei allen Demos irgendwie auch eine Rolle gespielt hat, ist ein Phänomen beziehungsweise eine Gruppe und ich benutze bewusst beide Begriffe, weil ich glaube, dass es beides ist. Es ist sowohl eine Organisation als auch ein Phänomen / Bewegung und die nennt sich Deutsche Jugend voran. Diese Gruppierung oder dieses Phänomen taucht immer wieder auf im Kontext dieser Demos. Es gab dann nach der zweiten Demo in Berlin-Mitte im Dezember eine Anfrage der Linken in Berlin an das Abgeordnetenhaus. Da wurde mal so ein bisschen nachgefragt, wer steckt denn hinter diesen Demos? Dann ist das Erste, was man gehört hat, es gibt quasi das Aktionsbündnis Berlin, nennt sich das. Das ist vor allem eigentlich ein Telegram-Kanal, wo auch unser Ferhat mobilisiert. Der ist da, taucht auch auf vielen Videos aus. Das Abgeordnetenhaus schreibt dazu, bei dem Aktionsbündnis Berlin handelt es sich um ein Label beziehungsweise einen seit dem Jahr 2024 neu auftretenden Personenzusammenschluss, das erstmals für die Mobilisierung zu der Demonstration in Friedrichshain am 14.12. genutzt wurde. Ein Telegram-Kanal unter dem Namen Aktion.Berlin wurde am 29.09.2024 erstellt und Ende Oktober 2024 in Aktionsbündnis Berlin umbenannt. Neben der Versammlungsanzeige für den Aufzug für Recht und Ordnung gegen Linksextremismus und politisch motivierte Gewalt am 14.12.24 durch eine Person, die dem Aktionsbündnis Berlin zugerechnet wird, sind die Sicherheitsbehörden nur Aktivitäten im Internet bekannt. Dann fragt man da noch weiter und dann geht es da noch ein bisschen tiefer in dieser Anfrage. Und dann sagt das Abgeordnetenhaus, im Vorfeld der Versammlung wurde der Polizei Berlin bekannt, dass der Anzeigende des Aufzugs für Recht und Ordnung gegen Linksextremismus und politisch motivierte Gewalt über Verbindungen zu den überregional verankerten aktionsorientierten Gruppierungen Jung und Stark und Deutsche Jugend voran verfügt. Und deswegen glaube ich, müssen wir jetzt mal über diese Deutsche Jugend voran sprechen und vielleicht ja eben diese Aktionsformen oder die Strategien, die verfolgen.
Das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich würde aber noch mal einen kleinen Schritt in die Vergangenheit machen. Du hast es ja angesprochen, das Ganze ging im Endeffekt so Ende 23 oder im letzten Jahr tatsächlich los. Und zwar hat das ja auch viel mit diesem sogenannten Stolzmonat zu tun, der da aufgebrochen ist. Das ist das, was du ja schon erzählt hast, mit den Demonstrationen parallel zu CSD-Veranstaltungen in ostdeutschen Städten. Aber, und das muss man eben auch sagen, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland. Und da gab es vor 3 Monaten ungefähr eine Recherche beziehungsweise eine Untersuchung zu vom Forschungsinstitut CEMAS. Das hat eben gesucht, welche Aktionen hat es letztes Jahr gegen CSDs gegeben. Und das waren tatsächlich 27 Aktionen bundesweit, sowohl im Osten als auch im Westen. Mehrheitlich oder viele tatsächlich in Sachsen, aber auch im Westen, in Norddeutschland, eigentlich überall hat es sie gegeben. Insgesamt 27 Stück. Und dabei ist auch eine Gruppierung sehr stark in Erscheinung getreten, über die du jetzt noch gar nicht gesprochen hast. Das ist die sogenannte Elblandrevolte. Und meine Mutmaßung ist ein bisschen, dass die tatsächlich so diesen ausschlaggebenden Punkt gegeben haben, auch für diese Entwicklungen, die du dann jetzt angesprochen hast, sowohl mit der Deutschen Jugend voran als auch mit Jung und Stark, aber auch Störtrupp. Und es gibt ja zig weitere Gruppierungen, zig weitere Phänomene, würde ich jetzt auch mal bei dem Begriff bleiben, die da mit reinspielen. Denn, und das ist das, wo ich so ein bisschen drauf gleich hinaus möchte, Elblandrevolte ist im Endeffekt auch nur noch ein Phänomen. Um das mal kurz zu fassen, warum, komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber um das hier nochmal klar zu machen, der Punkt ist, glaube ich, der, ohne, und das muss man jetzt auch mal so sagen, eine gewisse Medienpräsenz wären die wahrscheinlich nicht so groß geworden, wie sie es geworden sind.
Danke, Spiegel TV.
Darauf wollte ich jetzt genau zu sprechen kommen. Es war nämlich so, es gab eben, jetzt weiß ich nicht mehr, wo war es, in Bautzen, also irgendwo tief in der ostdeutschen sächsischen Provinz, gab es eben letztes Jahr Ankündigungen, gegen diesen CSD dort vorzugehen. Und das war eben die Elblandrevolte, und Spiegel TV war eben dort und hat diese Elblandrevolte eben quasi in den Mittelpunkt des Ganzen gestellt. Und daraus ist quasi ein Hype für diese Elblandrevolte entstanden, weil man das Ganze natürlich sehr medienwirksam nutzen konnte und sich damit eben auch profilieren konnte. Und das hat sich dann eben weiterentwickelt, und daraus sind meiner Meinung nach dann eben auch andere Gruppierungen entstanden. Um es jetzt kurz zu machen, warum ist Elblandrevolte für mich quasi nur noch ein Phänomen? Weil es da vor ein paar Wochen eine Festnahme gegeben hat, nämlich gegen den mutmaßlichen Vorsitzenden oder Vorsteher dieser Gruppe, ein relativ junger Mann, 18 oder 19 Jahre alt erst. Namen lasse ich jetzt mal außen vor. Wir haben das ja schon in unserer Geschichte mal gehabt, dass wir eine ganze Folge rausnehmen mussten, weil wir einen Namen genannt haben. Deswegen lasse ich den jetzt mal außen vor. Kann man sich im Internet relativ einfach informieren, wie der junge Mann heißt. Der sitzt auf jeden Fall in Untersuchungshaft, und seitdem ist Elblandrevolte quasi nicht mehr aktiv. Also es hat auch Hausdurchsuchungen gegeben, andere Beteiligte gegeben, aber seitdem ist diese Gruppe quasi nicht mehr aktiv, hat quasi ihre Aktivitäten soweit eingestellt. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein bisschen ein Phänomen, weil wir, und das ist, glaube ich, auch was damit reinspielt, weil wir eben relativ viele junge Leute haben, haben wir da auch eine gewisse Fluktuation noch in diesen Gruppierungen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was damit reinspielt. Aber gesagt, erstmal soweit. Bei der Elblandrevolte kann man vielleicht noch dazu sagen, die unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Gruppen, weil die Elblandrevolte selbst Teil der jungen Nationalisten ist, also der Nachwuchsorganisation der ehemaligen NPD, jetzt Heimat. Das heißt, die sind angegliedert an die Partei in Dresden eben. Das ist bei den anderen Gruppierungen nicht der Fall, wobei es auch da Überschneidungen gibt. Und das ist so ein bisschen meine Vermutung dahinter auch, dass quasi diese Gruppierungen, über die wir jetzt eher sprechen, Jung und Stark, Deutsche Jugend voran und so weiter und so fort, dass die so ein bisschen als Einstieg in die, oder als mutmaßlicher Einstieg in die Szene gelten können. Und es dann eben, wenn man sich ein bisschen weiter radikalisiert hat, wenn man sich ein bisschen tiefergehender damit beschäftigt hat, dass man dann quasi aufrückt in andere Gruppierungen, eben junge Nationalisten oder Richtung Dritter Weg geht. Denn das ist ja auch das, was du vorhin schon so ein bisschen angedeutet hast, diese großen bekannten Namen, Dritter Weg und so weiter und so fort, die sind ja so ein bisschen zu so einer Art elitärem intellektuellen Zirkel geworden. Und da kommt man natürlich nicht leicht rein. Wo man aber leicht reinkommt, sind diese Social-Media-Gruppen. Und da ist es, du hast es jetzt bei Telegram gesagt, ich habe auch mal geguckt, man kann, wenn man auf Instagram geht und sich dann diese Gruppierung anschaut, da sind Links zu WhatsApp-Channels, in die man relativ einfach reinkommt. Das heißt, wir haben es hier mit relativ einem relativen Low-Level Möglichkeiten zu tun, in diese Szene zu kommen. Früher musste man ja immer proaktiv diese Gruppierung anschreiben, musste dann, wenn man die Möglichkeit hatte, zu Konzerten gehen oder eben über Demonstrationen das Ganze machen. Heute geht das Ganze deutlich einfacher über Links zu Chatgruppen. Es muss nicht mal Telegram oder WhatsApp sein. Es kann ja auch über das, was auch immer mal wieder ein Thema ist, die Gaming-Szene sein, dass man über Twitch oder Discord, ähnlich irgendwie sowas, dass man da eben auch in Verbindung mit rechten Themen kommt und dass man daraus dann Gruppierungen entwickeln kann, die sich dann eben weiterentwickeln und dann zu dem werden, was wir jetzt dann eben gestern in Berlin auf den Straßen gesehen haben.
Ja, es sind so viele spannende Punkte in diesem Bereich. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich weitermachen soll und wo ich anfangen soll. Allerdings, wenn du jetzt schon die Elbland-Revolte ins Spiel gebracht hast, ich dachte, wir reden vielleicht erst ein bisschen später darüber, weil ich sie natürlich irgendwie so das prominenteste Beispiel ist für diese Bewegungs- und Aktivitätsstruktur, die wir da jetzt sehen. Aber dann will ich ja noch so ein paar ergänzende Sachen sagen zur Elbland-Revolte. Und zwar erstmal muss man immer betonen, die sind wirklich radikal gewaltbereit. Also das sind wirklich üble Typen so. Die sind vor allem bekannt geworden, weil sie ja den SPD-Politiker Matthias Ecke beim Wahlkampf quasi aufgelauert haben, als er Plakate aufgehängt hat und ihn dann massiv verprügelt haben. Was man auch auf jeden Fall zur Elbland-Revolte sagen muss, vor allem jetzt mit Blick auf diese Mobilisierung und die Aktivitäten im Internet, ist neben dem von dir erwähnten Aktivisten, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt, auch weil er da, vor allem weil er eine linken Politikerin und ihre Begleiter wohl brutal zusammengeschlagen hat, neben ihm ist, glaube ich, die eigentlich viel bekanntere Person der Elbland-Revolte, und da sage ich jetzt einfach mal seinen Namen, weil er tritt sehr offensiv im sozialen Medien auf. Er heißt mit Vornamen Lukas, soweit kann man das sagen, und er tritt im Internet, vor allem bei TikTok, als Chino auf, und vielleicht habt ihr ihn auch schon erlebt und gesehen, das ist dieser Typ mit diesen krassen Tattoos im Gesicht, der ist auch ziemlich jung, der hat vor allem um die Stirn rum, das ist das Auffälligste, so ein Stacheldraht tätowiert. Und der Typ, ja, der Typ ist halt meiner Meinung nach schon regelrecht zu so einem Meme geworden. Ja, der tritt öffentlich auf bei TikTok, der ist in diesem in dem besagten Spiegel-TV-Beitrag ist der auch da. Und ich habe letztens, bin ich über ein Video von dem gestolpert, wo er mit so arabischen Streamern irgendwie dann diskutiert. Das machen die ja gerne da bei, in den einschlägigen, also TikTok und so weiter. Dann kannst du ja so Livestreams machen, wo du dann miteinander redest. Und dann haben die sich irgendwie darüber unterhalten und sich irgendwie gegenseitig beschimpft. Aber er wollte auch irgendwie so ein bisschen Verständnis für seine Position da erzählen. Also wirklich skurrile Veranstaltung. Aber diese Streamer sind natürlich irgendwie auch Leute, die in den sozialen Medien sind, die profitieren ja auch davon, die kriegen Aufmerksamkeit dafür. Das ist so ein, wie schon so eine Art Spiel dann bei TikTok, und dann tritt man da auf. Und du siehst mittlerweile regelrecht jüngere, sehr junge Aktivisten und auch Aktivistinnen, Rechtsextreme, die in den sozialen Medien regelrechte Hypes haben und virale Clips und wo rechtsextreme Lieder gesungen werden, so gelipsynkt werden, also so Trends, so Social Media Trends aus dieser Szene, und die sehen auch alle ähnlich aus. Die sehen alle auch so ein bisschen aus wie dieser Chino. Da gibt es auch super viele, die mittlerweile auch so tätowierte Gesichter haben. Die sind mega jung, da sind mega viele Frauen, junge Mädchen, muss man fast sagen, dabei. Die haben alle diesen gleichen Look, der so ein bisschen eine Mischung ist, würde ich sagen, aus allem dreien Neonazi-Trends, die wir so kennen, irgendwie zwischen den 90er-Jahre, Springerstiefel, Bomberjacke, den nationalen Autonomen, die eher aussehen wie Linke, und so in diesem identitären Style mit irgendwie den kurzen Seiten und den Fred Perry-Polos, so, die sehen alle so aus, und wirklich, ich glaube, jeder von denen hat eine North Face-Jacke im Schrank, das muss man auch mal sagen, ist das ein bisschen unrühmliche Werbung für North Face, aber dieser ganze Style, diese ganze Anmutung, die Ästhetik und eben diese Clips im Internet und dann auch, by the way, die dann alle ihre Fresse in die Kamera halten, so als so, die kennen da überhaupt keine Scham, die wissen, glaube ich, gar nicht, sie können gar nicht fast nachvollziehen, was das vielleicht auch bedeutet für sie. Das ist irgendwie ein relativ bemerkenswerter Trend, der gerade passiert, und ich glaube, der aber ganz gut funktioniert für diese aktionsgetriebene Mobilisierung. Und deswegen, glaube ich, uns auch noch eine Weile beschäftigen wird, vor allem wenn man das sich bei den sozialen Medien reinzieht.
Das stimmt. Ich würde aber tatsächlich noch mal einen Schritt in die Vergangenheit machen, weil das so ein bisschen noch mal eine gewisse Verbindung aufbaut, finde ich, zwischen diesen einzelnen Gruppierungen. Also wir haben ja, wie gesagt, diese neuen Gruppierungen mit der Elbland-Revolte und mit dem Herrn, den du auch gerade angesprochen hast, sehr medienwirksam, sehr nach außen gerichtet. Das ist, wenn man so möchte, also auch, dass sie so offen nach außen auftreten, das ist schon ein bisschen eine Veränderung, die wir haben. Aber man muss dazu sagen, dass die Elbland-Revolte auch da nicht die erste Gruppierung ist, die so auftritt. Das ist tatsächlich nämlich so, dass wir haben ja beide in Jena studiert und in Thüringen gab es auch eine ähnliche Gruppierung und da gab es dann letztes Jahr relativ groß, relativ bekannt auch einen Prozess in Jena war es, glaube ich, dann vor Gericht, wo am Oberlandesgericht, wenn ich es richtig im Kopf habe, da ging es dann um einen Prozess zur Gründung einer kriminellen Vereinigung und es ging da um die Gruppe Knockout 51 aus Eisenach. Das ist eine Gruppierung, die ist schon ein bisschen älter. Die habe ich tatsächlich mehr oder weniger auch kennengelernt, weil ich bei ein, zwei Veranstaltungen in Eisenach eben auch Fotos gemacht habe und da die Herren, die dann vor Gericht standen, meine ich auch gesehen habe, Fotos gemacht habe von denen. Und diese Gruppe Knockout 51 macht im Endeffekt oder hat im Endeffekt ähnliche Sachen gemacht, wie eben auch die Elbland-Revolte, hat also auch versucht, den politischen Gegner anzugreifen etc. Die sind dann aber relativ spät, muss man auch sagen, am 6. April 22 bei einer Razzia festgenommen worden. Haftbefehl gab es dann und dann gab es am Ende einen Prozess, der aber in Anführungsstrichen auch wieder relativ glimpflich ausgegangen ist. Ich glaube, der Hauptangeklagte hat gerade mal 3 Jahre bekommen, 3 Jahre, 10 Monate und die anderen eben nochmal deutlich weniger. Ist auch wieder so ein Problem, was dahinter steckt. Aber das ist so ein bisschen das, was man sieht. Das heißt, es ist eine gewisse Kontinuität und eben nicht das, was jetzt so ein bisschen in manchen Mediengruppen fokussiert wird. Es sind neue Bewegungen, weil wir sie so noch nicht kannten, aber ähnliche Gruppierungen, ähnliche Entwicklungen gab es eigentlich immer wieder. Es gab immer wieder solche Jugendgruppierungen oder jungen Gruppierungen, die dann natürlich gewachsen sind, die sich weiterentwickelt haben, die dann eben Auseinandersetzungen hatten. Wenn man sich daran erinnert, es gab bei Instagram gab es dann Bilder von dieser Gruppe Knockout 51, wo es dann was wie Nazi-Kiez und so weiter und so fort, wo man dann auch Bilder gemacht hat und auch da gab es schon eine gewisse Öffentlichkeit, weil man nämlich eben bei YouTube offen für sich geworben hat und auch das ist wiederum keine neue Entwicklung, sondern auch das kennen wir schon von der Struktur der freien Netze. Media Pro Patria ist so ein bisschen das Beispiel, was ich da gerne bringe, auch ein Thüringer Phänomen, aber zum Beispiel auch FSN-TV aus Bayern spielt da mit rein. Also wir haben immer wieder solche schon öffentlichkeitswirksamen Versuche, auch Nachwuchs zu werben. Nur muss man dazu wahrscheinlich auch sagen, dass das Ganze vor 10, 15 Jahren, ja, 15 Jahre, das ist mit Media Pro Patria, meine ich ja, schon so, dass das Ganze damals eben noch nicht so einfach möglich war wie heute, weil die Algorithmen da noch ein bisschen anders funktioniert haben und so weiter und so fort. Das heißt, das sind, glaube ich, tatsächlich einfach Aufwärmmuster von alten Phänomenen, die jetzt eben deutlich besser funktionieren, aber eben auch mit dem Duktus möglichst auf einem Low-Level einsteigen und möglichst über relativ einfache Themensetzungen das Ganze dann auch groß zu machen. Weil das haben Media Pro Patria und so auch nicht gemacht, sondern die sind gleich sehr hoch eingestiegen, relativ intellektuell. Mein Favorite aus der Zeit, wie gesagt, das konnte man sich früher mal angucken. Ich glaube, mittlerweile sind die Videos gelöscht, weil alle, glaube ich, ausgestiegen sind mittlerweile, die damals diese Videos gemacht haben. Und jetzt zum Teil auch auftreten als Thema gegen rechts und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes Thema. Die sind damals eben relativ bekannt gewesen. Und das ist im Endeffekt das, was sich so ein bisschen wiederholt heutzutage mit diesen jungen Gruppierungen, die wir gerade sehen.
Ja, ich glaube, du hast ja den entscheidenden Punkt wahrscheinlich angesprochen. Jetzt treffen da wohl vielleicht schon gelernte und ausprobierte Mobilisierungsformen, aber auf eine noch professionalisierte und niedrigschwelligere Form der sozialen Medien, um im Internet im Endeffekt die Leute anzusprechen. Und diese neueren Phänomene, die wir jetzt ja angesprochen haben, Deutsche Jugend voran zum Beispiel, da sagen ja auch die Sicherheitsbehörden zu dem Thema, das geht auch aus dieser Anfrage der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus hervor, die gehen alle, und das sieht man auch in anderen Quellen, sprechen die Sicherheitsbehörden, das haben wir auch schon angedeutet, von einem Phänomen, das eigentlich in Mitte 2024 so richtig groß losging. Ich zitiere jetzt nochmal aus dieser Anfrage, da ist die Antwort, seit Mitte 2024 beobachten Sicherheitsbehörden ein neues bundesweites Phänomen. In Foren auf sozialen Medien werden Gruppen unter verschiedenen Labeln mit rechtsextremistischen Inhalten gegründet, um Gleichgesinnte online zu rekrutieren. Später wird auch zu realweltlichen Aktionen mobilisiert. Diese Gruppierungen gehören überwiegend gewaltaffine und gewalttätige rechtsextremistische Jugendliche an. Und das möchte ich, und damit ist auch eine unter anderem dieses Deutsche Jugend voran gemeint. Und ich möchte hier nochmal konkreter jetzt darauf eingehen, wie dieses Phänomen bzw. die Gruppierung funktioniert. Und wieder, ich habe es jetzt schon mal gesagt, ich sage beides. Es ist meiner Meinung nach sowohl ein Phänomen als auch eine Gruppierung, die aber wahrscheinlich deutlich loser funktioniert als das, was man sonst so kennt. Der Slogan Deutsche Jugend voran ist ja einer, der erstmal, das war ja erstmal nur ein Slogan, der auch da oft vom Dritten Weg oder der Heimat, früher NPD, benutzt wurde. Das ist ja erstmal nur so ein Spruch, das stand auf T-Shirts, das haben halt Rechtsextreme getragen, um sich als Rechtsextreme zu erkennen zu geben. Und dann gibt es halt eben, gab es dann irgendwann so eine Art Hype, so, ne? Das ist so eine Art Hashtag Deutsche Jugend voran zu sagen, dann veröffentlichst du Videos darunter. Wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, dann so entwickeln sich fast so Trends, wie irgendwie sehr, sehr junge Aktivisten da irgendwie rechtsextreme Lieder lip-sinken und so weiter. Und dann gibt es halt diese Accounts, die benutzen die, die nennen sich vielleicht auch Deutsche Jugend voran, aber es ist irgendwie gar nicht so klar, ob das organisiert ist, ob die zusammengehören oder ob das einfach nur immer wieder dieser selbe Begriff benutzt wird oder wurde. Allerdings hat man dann doch gesehen, dass es dann nach und nach dann doch zu so einem Art niedrigschwelligen Aufbau eines bundesweiten rechten Netzwerks geführt hat. Vor allem natürlich an junge Neonazis, hast du ja auch schon angedeutet, wird sich da gewendet, um unkompliziert miteinander in Kontakt zu kommen. Und dann gab es dann auch irgendwann im Mitte letzten Jahres dann eben eine Homepage, eine zentrale Homepage von Deutsche Jugend voran, die wohl im Mai, Ende Mai 2024 gegründet wurde. Und dann auch diese Phänomene, die man immer sieht. Ne? Also man glaubt nicht, wie viele Videos ich in den sozialen Medien in den letzten Monaten gesehen habe, wo einfach irgendwie so, ich habe mich da ja selber schon fast dran gewöhnt, dann stehen dann da irgendwelche jungen Mädchen oder jungen Typen, die sehr gewaltbereit aussehen. Die haben dann irgendwie alle ihre North Face-Jacken an, teilweise haben sie diese Tücher, vermummen sich, sind tätowiert und zeigen einfach ganz öffentlich dann entweder dieses White Power Handzeichen oder dann dieses abgewandelte, wo dann die 88 symbolisiert wird mit der Hand so. Und das kannst du dir munter anschauen und zack, zack, zack. Und oft steht dann da auch Deutsche Jugend voran als Hashtag oder so steht da quasi drunter. Natürlich, wenn man jetzt weiter reinguckt, dann entdeckt man schon nach und nach auch doch personelle oder organisatorische Überschneidungen von diesen Gruppen, Seiten oder Personen, die halt Deutsche, die sich unter diesem Begriff oder unter diesem Slogan Deutsche Jugend voran organisieren. Es ist nur oft nicht so eindeutig und gar nicht so leicht, das nachzuvollziehen, ob und inwieweit sie dann noch mit, ich sag mal, etablierten Rechtsradikalen oder rechtsextremen Parteien oder Organisationen zusammenarbeiten.
Ja, also diese Zusammenarbeit, die gibt es, glaube ich, dann immer wieder. Und was ich jetzt so ein bisschen herausgelesen habe, dass es ganz oft dann eben doch im weiteren Verlauf Verbindungen zu den jungen Nationalisten gibt, der eben ehemaligen NPD. Das gibt es auf jeden Fall. Aber ich will nochmal bei dem bleiben, was du eben gesagt hast, weil ich glaube, was dann bei diesen Demonstrationen auch wieder ein wichtiger Punkt ist, beziehungsweise war, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es gestern war, es gab ja im vor ungefähr einem Monat, am 22.02., gab es ja auch schon eine Demonstration in Berlin. Und wenn ich es da richtig im Kopf habe, dann gab es da quasi keine Auflagen so richtig. Das heißt, wenn man sich die Fotos von diesem Neonazi-Aufmarsch, von dieser Demonstration anguckt, wie unglaublich viele Menschen da vermummt rumgelaufen sind, ohne dass es scheinbar für Probleme gesorgt hat. Also du hast ja gesagt, Schlauchschals, aber auch Sturmhauben etc. Man sieht dort alles Mögliche und es schien eben kein Problem zu sein. Das heißt, die konnten da wirklich alle so mit rumlaufen, ohne dass es für Probleme gesorgt hatte. Und wie gesagt, man sieht aber, dass da eben sehr viele junge Menschen dabei sind, sehr viele unterschiedliche Styles, kann man wirklich schon so sagen. Also wir haben gesagt, diese klassischen Boneheads, wir haben aber auch dieses Bild von autonomen Nationalisten. Und worauf wir jetzt noch gar nicht so richtig zu sprechen gekommen sind, ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Phänomen, was nochmal diesen Aktivismus oder dieses Aktionsorientierte ausmacht, ist, glaube ich, auch der Unterschied zu älteren Demonstrationen, weil, wenn man sich das, glaube ich, anguckt, also diese Demonstrationen, auch die Videos dazu, auch dieses, wie sich generiert wird in diesen Videos, das ist ein ganz anderer Duktus als diese alten, klassischen, stramm organisierten Neonazi-Aufmärsche mit diesen Trommlern, dann dieses Organisierte in Blöcken, sondern wir haben eben etwas, was deutlich moderner ist. Und wenn man sich die Marken anschaut, du hast jetzt schon North Face angesprochen, es gibt aber auch noch mehr Marken auf diesen Fotos, die dort zu sehen sind. Also klassisch Lyle & Scott Marke, die auch viele Leute tragen, die aber auch in der Szene eben
auch Linke und Fußballfans.
Genau, auf Fußballfans wollte ich jetzt gleich zu sprechen kommen. Also wir haben North Face, wir haben Unfair Athletics, was witzigerweise eher eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, linkere Marke ist. Wir haben da sehr, sehr viele auch Klassiker wie Amstaff und so weiter und so fort. Aber Alpha, Eastpak Bauchtaschen, also so diese ganzen Klassiker, man findet
Fred dort alles. Fred Perry sieht man auch oft.
Das sieht man auch oft, wobei ich da tatsächlich so einen ganz kleinen Unterschied machen würde. Denn ich finde, ein großer Unterschied bei diesen neuen Bewegungen ist, dass die sich auch durch diese Art und Weise der Kleidung versuchen, ein bisschen von anderen rechten Gruppierungen, also das ist mein Gefühl zumindest, so ein bisschen abzugrenzen, allen voran von der IB. Ist so ein bisschen mein Eindruck, weil dieser ganze Duktus, der dort auftaucht, ist in meinen Augen ein anderer als eben der, den die identitäre Bewegung aufmachen wollte. Die identitäre Bewegung ja auch so ein bisschen wird auch als intellektuelle Speerspitze der rechten Szene. Und mein Gefühl ist jetzt so ein bisschen, dass hier wieder so dieses klassische Zurück zu dem, was man eben in den 90er, 2000er Jahren als Neonazi-Aktivist hatte, dass man da eben wirklich ganz platt einsteigen kann, ohne diesen ganzen theoretischen Überbau der identitären Bewegung, dass man den eben nicht so mitnehmen muss. Das ist, glaube ich, schon so ein Phänomen, was damit mit reinfällt. Ansonsten sehen wir da eben wirklich sehr viel, also auch das Unterschiedlichste an Marken, auch so Klassiker Lonsdale, dann wieder mit da drin und so weiter und so fort. Ist schon so ein bisschen ein Phänomen, was ich da finde, aber wie gesagt, du hast es angesagt, auch klassische Fußballmarken und viel Style, den man da auch sieht, der jetzt eben nicht in diese Bonehead-Richtung geht, ist tatsächlich so ein Klassiker, den man eben auch beim Fußball sieht. Und jetzt kann man auch dazu sagen, es gab ja wohl eine längerfristige Recherche vom ZDF. Ich weiß nicht, ob du die angeschaut hast vom letzten Mittwoch, die Spur. Die haben recherchiert, die waren eben in diesen WhatsApp-Gruppen drin.
Ja, Grüße an Julius.
Julius Geiler.
Ja.
Der hat das recherchiert, also der war eben in diesen WhatsApp-Gruppen drin und der hat auch so einen Fokus darauf gelegt, dass da wohl eben auch viel Fußballspektrum mit drin ist. Und zwar Fußballspektrum auch in der Hinsicht, dass wohl da das Potenzial besteht, dass es eben Überschneidungen gibt innerhalb der rechten Szene mit Fußballfans. Er hat sich die ganzen Instagram-Accounts und so weiter angeschaut, wer folgt da wem. Und da sind dann eben, ich glaube, er hat jetzt zum Beispiel relativ viele Hertha-Fußballfans, aber eben auch Union-Leute. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Wenn ich da jetzt eine These aufstellen würde, dann würde ich sagen, dass wir in der Ultrakultur bei vielen Vereinen schon eher einen Drang, sage ich mal, eher ins antirassistische, moderat Linke haben bei vielen Fußballvereinen. Ich kenne, wie gesagt, hier in Hamburg das Beispiel St. Pauli sowieso, aber auch der HSV hat mit den moderneren Gruppierungen eher eine Tendenz, ich sag mal in Anführungsstrichen, eher in den linken Bereich. Also wenn ich hier durch mein Viertel fahre, dann gibt es hier relativ wenig St. Pauli, sondern relativ viel HSV-Sprühereien, aber ganz oft eben auch mit durchgeschlagenen Hakenkreuzen, mit klaren Bezügen eher eben in ein antifaschistisches Spektrum. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Fußball ist natürlich eine Subkultur, die alle anspricht. Und dass eben dann diese eher rechten Jugendlichen da nicht so richtig Anschluss finden, weil natürlich auch viele Ultragruppierungen eben ein gewisses Standing haben. Und wer da quasi nicht mitmachen kann, der sucht sich dann eben außerhalb, der ist dann vielleicht trotzdem weiterhin HSV-Fan oder Fan von anderen Vereinen, der findet aber eben dann aufgrund seiner Gesinnung bei den Ultragruppierungen nicht den Anschluss. Vielleicht noch bei einigen Hooligan-Gruppierungen, das ist in der Dokumentation auch so ein bisschen angekommen. Aber die suchen sich dann scheinbar außerhalb des Fußballs andere Gruppierungen, wo sie dann eben gemeinsam agieren können. Und das ist das, was dann eben so ein bisschen bei den Demonstrationen auch auffällt. Die sind ganz oft von meinem Gefühl her jetzt, das heißt ganz oft, so viele gab es ja noch nicht, aber die wirkten immer sehr stark wie Fanmärsche. Das heißt, Gepose, einen, der vorne mit Megafon läuft, der so ein bisschen versucht, die Menge anzuheizen. Das gab es ja früher auch nicht so richtig. Das heißt, das ist schon so ein bisschen, was da auftaucht. Also so eine Mischung aus Fußball-Fanmärschen und eben aber einer stramm rechten Einstellung ist, glaube ich, das, was bei diesen ganzen Demonstrationen mit reinfällt. Und meine These ist, dass das eben ganz viele Leute sind, die eben keinen Anschluss finden bei Ultragruppierungen. Jetzt hieß es in der Doku noch als letzter Punkt, dass natürlich in vielen Kurven auch Rechte stehen, das stimmt. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich damit, was das auch so ein bisschen untermauert, dass eben diese Rechten, die in vielen Kurven stehen, sehen, okay, da sind Jugendliche, die kommen nicht so richtig bei uns, bei den älteren Ultras an, weil sie vielleicht eine andere Einstellung haben. Dann fischen wir die raus und ziehen die eben zu uns. Und ich glaube, das ist das, was da so ein bisschen hintersteckt.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Und ich würde jetzt hier auch mal ein bisschen so eine provokante These dazu aufstellen, die ich schon länger auch immer wieder formuliere. Insbesondere auch in Berlin lässt sich das ja gut nachvollziehen und man ja auch hört, dass vor allem auch Hertha und Union ja jetzt ja auch irgendwie unrühmlich, also die Fans zumindest unrühmlich im Zusammenhang mit diesen neueren Neonazi-Gruppierungen auffällt. Und insbesondere in Berlin ist es aber auch so ein Phänomen, und das ist jetzt meine provokante These, dass so diese Entproletarisierung auch der Fanszene und des Fußballs im Allgemeinen durch so ein Edginess, dass man jetzt auch irgendwie die Studenten alle ins Stadion gehen und man das irgendwie, diese Ästhetik dann auch so feiert, auch so linke, linksliberale Akademiker. Ich glaube, dass die vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren noch gesagt haben, Fußball ist allgemein total kacke und irgendwie idiotisch und das machen nur Prolls und diese, und jetzt ist vielleicht sogar so eine Art Gegenbewegung innerhalb der Fanszene gibt, eben gegen so eine Vereinnahmung von vielleicht auch links oder sogar eher so linksliberalen Leuten in den Stadien. Das ist, wie gesagt, es ist ein bisschen provokant, aber ich habe schon das Gefühl, dass es mittlerweile sehr in ist, auch in eher linksliberalen Kreisen wieder zum Fußball zu gehen und das dann auch oft so übertrieben gefeiert wird, dann auch in den sozialen Medien von diesen Leuten. Und die.
Willst du mir damit was sagen?
Nee, du warst ja schon immer dabei, ist schon okay, Sven. Nee, da bin ich ja eher das Beispiel vielleicht.
Ja, aber du gehst zum KSC, das ist jetzt, na, lassen wir das.
Passt aber auch zu Hertha. Egal, ja. Nächste Woche Hertha Karlsruhe hier in Berlin. Genau, aber was anderes, was ich noch sagen wollte, was da mit reinspielt, was du ja auch schon angedeutet hast, ja, die Abgrenzung dann auch, oder nicht Abgrenzung, vielleicht gar nicht bewusste Abgrenzung, aber einfach nur die andere Erscheinungsform jetzt, die wir da sehen, im Vergleich vielleicht auch zu den Identitären oder diesen Kadern, diesen Rechtsextremen, die Identitären ja insbesondere auch sehr viel so, und die hatten ja dann teilweise auch so einen Körperkult, vielleicht sogar auch schon so eine Art Gesundheitsfetischismus, so irgendwie der deutsche Volkskörper, und das ist auch was man da jetzt nicht unbedingt sagen kann, und da gibt es tatsächlich viele Beobachtungen von Treffen von der deutschen Jugend voran, wo dann Beobachter das eher als Saufgelage bezeichnet werden. Und das siehst du auch auf diesen Demos hier in Berlin. Die sind teilweise richtig besoffen, die kommen da an, saufen vor, sind da irgendwie am Feiern, am Krölen. Und das Ganze ist dann eher so eine Art Party. Also du hast so ein bisschen das Gefühl, die rechtsradikale Dorfjugend trifft sich und besäuft sich gemeinsam und ist dabei auch irgendwie politisch. Und das ist ja auch irgendwie ein großer Unterschied zu diesen klassischen, eher ganz frühe rechtsradikalen Demonstrationen, die so Märschen glichen oder eben auch dieser eher neurechten, identitären, ja, etwas intellektuelleren Mobilisierung. Es gibt auch keine regelmäßigen Treffen mit, wo dann irgendwie Theorie besprochen wird, kein erkennbares, so richtiges politisches Programm zum Beispiel.
Also dieser letzte Punkt, der kann tatsächlich auch noch einfach daran liegen, dass es ja noch relativ junge Gruppierungen sind. Also die gibt es ja gerade mal, wenn wir das hochrechnen, wahrscheinlich seit einem Jahr als solche. Das kann sich also alles noch verändern. Und das ist ja auch was man da sieht. Also gehen wir mal auf eine andere Gruppe, der Störtrupp. Die machen ja zum Beispiel mittlerweile auch so Wandergeschichten. Also die rutschen dann ja doch alle mehr oder weniger dann auch wieder in so ältere Muster zurück. Also auch da gab es dann ja irgendwie Balladen und Singabende, wo ich mir denke, boah, Alter, das ist doch jetzt wirklich nicht. Also da merkt man dann doch, finde ich, immer wieder so diesen Rückfall in diese alten Strukturen dann doch. Balladenabende, Wanderabende haben wir ja auch bei diesen anderen Gruppierungen da im Osten gesehen, mit diesen AfD-nahen Leuten, wo es dann auch so Militärwanderungen gab und so weiter und so fort. Also das ist dann ja schon wieder das, wo man so ein bisschen tiefer reingeht. Das gibt es mittlerweile auch, wie gesagt, auch bei den Gruppierungen, so Wandergeschichten und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, eben nicht das, was die Mehrheit anspricht, sondern die Mehrheit ist wahrscheinlich eher dann dieses Saufpublikum tatsächlich. Aber was ich nicht unterschätzen würde, und das habe ich ja vor einer Weile auch schon mal gesagt, ist dieser Körperkultaspekt, weil der doch bei relativ vielen jungen Leuten heutzutage schon eine wichtige Rolle spielt. Und das ist meiner Meinung nach, glaube ich, auch nochmal so ein Phänomen. Auch darüber hatte ich öfter schon mal gesprochen. Und das ist ja auch was öfter immer schon mal wieder reingefallen ist. Was man natürlich sieht, was immer schon so war, aber was, glaube ich, jetzt auch noch mal deutlicher dazu Tage tritt, ist, dass wir sehr viele junge Männer da sehen, auch junge Frauen auf den Fotos der Aufmärsche, aber doch die große Mehrheit sind meistens dann doch Männer, die da auftreten. Und dann haben wir natürlich wieder diese Gegenüberstellung. Wir haben junge Männer, die eher in ein rechtes Lager oder in ein rechtes Denken abfallen und junge Frauen, die eher in Richtung eines grüneren oder linkeren Denkens gehen. Und da haben wir dann natürlich genau wieder so eine Abspaltung, also formuliere es jetzt auch mal ein bisschen übertrieben, aber eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft, die wir eben auch beim Fußball sehen. Und beim Fußball, das ist, nochmal auf meine These zurückkommt, das, was eben dann dazu führt, dass die einzig verbliebene Subkultur, die wir in Deutschland ja haben, ist ja der, in Anführungsstrichen, Fußballfan oder Ultra. Und diese Subkultur rutscht quasi immer weiter nach links, vereinfacht ausgedrückt. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was da mit reinfällt, als Problem auch, weil man natürlich dann die anderen nicht mehr abholt. Und das ist das, was wir im Endeffekt im Parteienspektrum gesehen haben, dass eine CDU immer weiter nach links rückt und dadurch rechts was offen wird. Wir haben es jetzt auch, wie gesagt, im Bereich Fußball, ob da jetzt eine neue, härtere rechte Hooligan-Struktur wieder draus erwächst oder ob das Ganze eben auf die Straße getragen wird, das wird man sehen. Was man natürlich nicht vergessen darf, wir haben relativ viele Althools. Ich sag nur Hogesa, also Hooligans gegen Salafisten vor 10 Jahren. Auch da gibt es wohl zum Teil Überschneidungen zu jetzigen Gruppen, gerade im Westen, im Raum Essen, mit auch Gruppierungen wie irgendwas mit Pforzheim. Es gibt da so viele Gruppierungen, dass ich das auch gerade alles nicht mehr drauf habe. Das spielt da alles schon mit rein. Und das ist eben was, was dann doch jüngere Leute anspricht. Wie gesagt, auch da ein Körperkult, dieser ganze gewaltbereite Aspekt, der hat natürlich auch viel mit einem Männlichkeitsduktus zu tun. Und wenn man sich eben diese Demonstration anschaut, habe ich schon das Gefühl, da geht es sehr viel, sehr stark auch um schon ein gewisses Zeigen von, wir sind richtige Männer, so wie es ja im Endeffekt auch der Kram mal angedeutet hat in seinen TikTok-Postings. Aber ich glaube, das spielt da schon mit rein.
Der jetzt übrigens wieder Sport macht, weil er ja vielleicht sich an seine eigene Nase fasst.
Das kann natürlich gut sein, wenn der Champagner jetzt im Bundestag nicht mehr so ankommt, dann macht man halt Sport. Hat der Bundestag eigentlich ein eigenes Fitnessstudio, so wie das Europaparlament?
Oh, nicht, dass ich wüsste.
Okay, aber vielleicht gibt es ja trotzdem dann irgendwie Ermäßigung. Ich will noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der aber in ähnliche Richtung geht. Sagt dir der Name Lara Labun etwas oder Labun, keine Ahnung, wie man es ausspricht?
Nein, tatsächlich nicht.
Die ist nämlich auch so ein Phänomen, die existiert in echt gar nicht. Die ist so ein KI-Model, was auch immer. Und die kann man bei Instagram sich angucken. Lara, die blonde Rebellin, heißt das Ganze. Und die ist ähnlich wie diese anderen Strukturen, die wir jetzt angesprochen haben, ähnlich ausgerichtet, aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, soll diese Lara tatsächlich eher die Frauen ansprechen. Während sowas wie diese Elbland-Revolte oder Deutsche Jugend voran und so weiter und so fort, glaube ich, eher so ein bisschen auch diesen Männlichkeitsduktus haben, wobei wir beim Störtrupp zum Beispiel auch extra eine Gruppe für Frauen haben. Haben wir, glaube ich, mit dieser Lara, die blonde Rebellin, kann man übrigens auch als Buch kaufen, bei Amazon gibt es das für 12 Euro, den ersten Band zumindest. Aber wir haben eben mit dieser Dame, glaube ich, auch die Möglichkeit, einen gewissen Einstieg für Frauen in diese rechte Szene zu bekommen. Und das ist auch was, was es so in meinen Augen früher nicht so ganz gegeben hat. Natürlich hatten wir auch früher Frauen in der Szene. Aber dieser Duktus, dieser Dame, der ist schon so ein bisschen das, was es, glaube ich, ausmacht, wenn man eben da reinrutscht. Und ich zitiere mal aus dem Inhalt von Lara in Gefahr. Das Ganze ist nämlich ein packender Roman über Freundschaft, erste Liebe und die Suche nach der eigenen Identität. Lara und ihre Freunde seien die letzte Generation Deutscher, die sich in ihrer toleranten Klasse wie Außenseiter fühlten. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was da so ein bisschen mit reinspielt, was, glaube ich, wie gesagt, gerade auch für kleine Teile der Gesellschaft schon wichtig ist und worüber man dann, glaube ich, schon so ein bisschen in ja, diese Kreise auch reinschnuppern kann und dann eben weitergehend in diese anderen Gruppierungen reinrutschen kann. Die Frage ist nur, wie gesagt, wir haben da eine relativ hohe Fluktuation aktuell noch. Wie sich das weiterentwickelt, wird man sehen.
Aber ich finde, das muss man auch noch mal betonen, diese Phänomene, wenn die in den sozialen Medien so stattfinden, bei TikTok, bei Instagram, ja offensichtlich ja sogar solche Accounts funktionieren. Bei Instagram wird viel gelöscht. Also da sind viele Accounts von Deutsche Jugend voran, die irgendwie diesen Titel tragen, dann auch wieder gelöscht. Allerdings passiert es trotzdem sehr viel im Internet und es ist sehr niedrigschwellig, da ranzukommen und es ist sehr, sehr präsent und man landet, glaube ich, schnell in seinem Algorithmus, dass einem immer mehr diese Videos dieser Aktivisten oder Sympathisanten, die eben diese Trends mitmachen, in den Feed gespült werden. Wie gesagt, ich habe ja schon angedeutet, man sieht da echt oft diese rechtsextremen Zeichen, Symbolik, 88, das ist alles völlig öffentlich. Und ich glaube schon, dass das perspektivisch die Hemmschwelle massiv sinkt, sich solchen Sachen anzuschließen. Die Berührungsängste gegenüber solchen Gruppierungen nimmt ab. Und es sorgt, glaube ich, schon für eine krasse Normalisierung des Ganzen. Man nimmt das gar nicht mehr so richtig ernst. Das merke ich von mir selber, wenn ich dann irgendwie das 10. Video sehe, wo dann da irgendwelche Leute peinlich irgendwie Rechtsrocklieder lip-sinken, dann finde ich das irgendwie nur noch unterhaltsam. Aber am Ende ist es ja wahrscheinlich ein relativ gefährliches Phänomen, wenn es dann am Ende im ersten Schritt irgendwie die Berührungsängste fallen und im zweiten Schritt so eine Normalisierung davon gibt, was dann wahrscheinlich perspektivisch auch dafür sorgt, dass Leute viel schneller sagen, wieso, mache ich halt mal mit, wird ja auch gar nicht sanktioniert, ist ja einfach so ein Ding, ist ja, findet ja irgendwie keiner mehr schlimm, gibt es ja auch, wie gesagt, keine Sanktionierung.
Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, also keine Sanktionierung, also diese Verrohung in der Sprache haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ich glaube, das gibt zumindest mal so einen ganz guten Eindruck, wie sich das Ganze aktuell alles entwickelt. Wenn jetzt nicht mehr allzu viel da ist, dann habe ich tatsächlich noch eine Frage an dich. Es gibt ja so ein Phänomen, was heißt Phänomen? Es gibt so einen ganz bekannten ostdeutschen Künstler, Finch, kennst du sicher?
Ja.
Früher Finch Asozial.
Ja.
Und der ist jetzt ja auch in den sozialen Medien einmal aufgefallen, weil er vor der Wahl einen Track gemacht hat, der sich im Endeffekt gegen AfD-Wähler richtete. Und diesen Track hat er dann eben veröffentlicht. Das Leben ist so geil, wenn du dumm bist, heißt es, glaube ich. Und kurz danach gab es eben dann irgendwelche Rechten, die das Lied umgedichtet haben, den Beat benutzt haben und daraus eben dann ein Lied gegen links gemacht haben. Und Finch ist danach eben, hat er nochmal ein Video gemacht und ist dann in diesem Video oder ist jetzt tatsächlich verstärkt mit Monchi von Feine Sahne Fischfilet öfter zu sehen und macht jetzt quasi nochmal so eine größere Kampagne. Und das sorgt natürlich auch in dieser Szene wieder für Probleme. Und meine Frage ist, was sagst du zu dieser Entwicklung? Weil Finch galt jetzt ja nicht unbedingt als irgendwie eine große Zecke, als ein großer Linker, der da irgendwie als solche Personen in Erscheinung getreten sind. Was macht das jetzt mit jungen Ostdeutschen, die eigentlich ja ein ganz gutes Bild von Finch hatten, aber jetzt politisch da wahrscheinlich vor Probleme gestellt werden?
Ja, also ist tatsächlich ja ganz spannend. Finch Asozial ja eher immer so quasi am Anfang versucht hat, so ein bisschen auch vielleicht so ein bisschen dieses prollige, asoziale auch affirmierend irgendwie zu pushen und so auch Leute abzuholen und so auch ein bisschen anti zu sein. Dieser Song, den du beschreibst, da macht er sich ja quasi so, er rappt ja aus der Perspektive von so einem AfD-Wähler-Verschwörungstheoretiker, dessen Leben ja irgendwie so einfach ist, dadurch, dass man so einfache Antworten hat. Ich glaube, das ist sogar von Teilen sogar missverstanden worden. Die dachten, der meint es ernst und fanden das deswegen gut. Aber die meisten haben natürlich gecheckt, dass es irgendwie gegen sie ist. Also wenn du jetzt aus der rechten Perspektive. Ich fand den Song an sich ja irgendwie am Ende auch ganz smart. Also weil er irgendwie zumindest, glaube ich, irgendwie Denkmuster sehr gut analysiert hat in dem Song. Ich glaube nur, am Ende ist es halt wie immer, am Ende radikalisiert man sich, aber am Ende dann macht er mit Feine Sahne Fischfilet-Sachen zusammen. Die sind ja eh bekannt, auch in den rechten Kreisen irgendwie als der Feind. Und am Ende ist das wie immer, ich weiß nicht, inwieweit du mit so linker Musik, die sehr aktivistisch ist, dann am Ende irgendjemand davon überzeugst. Und ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie Fans von sich, die vielleicht davor irgendwie rechtsoffen waren, damit mit rüberholt. Ich glaube eher, dass oft dann das Gegenteil passiert, dass die sich dann noch mehr wieder irgendwie in ihre Kreise zurückziehen. Ich meine, natürlich ist er da potenziell eher einer, der vielleicht wirklich mal jemanden erreicht, der, was weiß ich, Feine Sahne Fischfilet sowieso nicht mehr erreichen würde. Aber ich wage zu bezweifeln, dass es einen wirklichen Effekt hat. Das hatte natürlich einen lustigen Gag noch, dass die dann quasi er, glaube ich, GEMA dann kassiert hat, wenn die von diesen ganzen Rechten, die das dann diesem rechten Cover davon, anstatt sich irgendwie zu sagen oder zu verklagen, hat er einfach gesagt, ja, okay, dann kassiere ich irgendwie GEMA dafür. Irgendwie ein lustiger Move, aber das erinnert dann so ein bisschen an so Aktionen vom Zentrum für politische Schönheit oder so, die, glaube ich, oft nicht besonders viel bringen, außer die Selbstbestätigung für sich selber und die eigene Bubble. Wie siehst du das denn?
Ja, ich sehe es ähnlich. Also auf der einen Seite kann man da natürlich so ein bisschen die Hoffnung haben, dass er, ich habe gerade mal geguckt, er hat bei Instagram ja knapp 1 Million Follower und er beschreibt das hier auch ganz gut. Also er hat vor 4 Tagen nochmal so einen Post rausgebracht, unterlegt mit Deutschland im Herbst von den Onkels, finde ich jetzt nochmal ganz witzig. Und da beschreibt er eben, wie voll sein Postfach jetzt ist, eben mit so Leuten. Also ich glaube, er persönlich hat das auch ein bisschen anders erwartet. Aber man darf ja nicht vergessen, dass wir eben so eine krasse Entwicklung eben haben, gerade bei jungen Menschen. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, auch mit seiner ganzen Art und Weise, auch wie er sich verhalten hat, auch was ja gut, ich kenne jetzt nicht seine ganzen Songtexte, aber ich weiß, dass er auch eher in der linken Szene eine ganze Weile kritisch gesehen worden ist, dass er da jetzt plötzlich auch als Zecke verschrien wird. Oder ich zitiere mal, Antifa, Finch, linke Ratte sind wohl Begriffe, die da öfter auftauchen. Das heißt, ich glaube, er hatte auch schon so ein bisschen die Hoffnung, dass er damit tatsächlich einige Leute erreicht. Und ich würde es nicht mal ausschließen, weil das darf man ja tatsächlich nicht vergessen, dass, glaube ich, der Social-Media-Aspekt auch für viele schon damit reinspielt, dass da natürlich zum einen man dann vielleicht doch mal mehr zum Nachdenken angeregt wird. Gerade bei jüngeren Menschen wird das eher über solche Idole bei Social Media passieren, als über im Endeffekt Lehrkräfte, Politiker, was auch immer, Journalisten. Die werden, glaube ich, die nicht mehr erreichen, sondern es müssen solche Menschen sein, die eben dann ein gewisses Standing haben. Und dann kann es passieren, okay, er erreicht einige, die er dann vielleicht auch damit überzeugen kann oder zumindest mal zum Nachdenken anregt. Aber es gibt scheinbar auch einige, die das Ganze anders sehen und nicht so gut finden. Und das ist aber, glaube ich, auch etwas, was wir immer haben werden. Ich glaube trotzdem, dass die Idee von ihm nicht allzu schlecht war. Und ja, man muss einfach sehen, wie das Ganze da jetzt weitergeht. Am Ende weiß ich nicht, ob es 100% gut zu Ende gedacht war. Aber am Ende ob er gleich den Move machen muss mit Feine Sahne. Persönlich, ich kenne jetzt die Jungs ja ganz bisschen, also das sind alles liebe, nette Jungs, aber ja, weiß ich nicht. Ist halt meine persönliche Abneigung wegen Hansa vielleicht auch. Aber das spielt da jetzt gar nicht mit rein. Aber was da mit reinspielt, ist natürlich, er hat auch einen gewissen Einfluss auf diese ganze Fußballstruktur und auf junge Fußballfans, die natürlich dann auch da mit reinfallen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ja in gewissen Teilen auch einen positiven Aspekt hat. Wie groß der am Ende ausfällt, keine Ahnung. Aber ich glaube, man sollte auch diesen Aspekt von so ja, Social-Media-Leuten dann doch nicht unterschätzen. Im Positiven wie im Negativen. Es gibt natürlich auch Leute, die ihn jetzt abgrundtief hassen werden dafür. Und ich will nicht wissen, wie seine Followerzahlen sich jetzt verändert haben, nachdem er diesen Song veröffentlicht hat. Also ob es runtergegangen ist oder hoch, das weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, ich meine, ich glaube, wahrscheinlich muss man so realistisch sein, dass das Ganze mittelfristig oder langfristig einfach wahrscheinlich gar keinen Effekt hat jetzt irgendwie auf das Große und Ganze von irgendeiner rechten oder linken Mobilisierung. Aber es ist schon okay.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, man muss jetzt einfach abwarten. Ich erhoffe mir da, glaube ich, noch ein bisschen positiveren Effekt. Von wird man sehen, was dabei rumkommt.
Ja, und ich glaube, wir sind am Ende angekommen, oder? Folgt uns bei Instagram und liken kann man nicht, aber kommentiert unsere Folgen und gebt uns gute Bewertungen und empfehlt uns euren Freunden.
Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Damit willkommen im Frühling und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.